Wir haben nicht gelernt, konstruktiv Konfliktklärung zu leben in Beziehungen und trotzdem in Liebe und in Verbindung miteinander zu bleiben. Ja, wussten wir nicht, wie es geht. So.
Lernst du auch nicht in der Schule.
Lernst du
Leider
gottverdammte
nicht,
Scheiße mal
oder?
leider nicht in der Schule.
So viele
Ja.
gute Sachen lernst du nicht in der Schule.
Nochmal radikal ehrlich zurückblickend, was viel Flucht vor mir selbst und viel Flucht vor meinem eigenen Shit auch, der sich in dieser Beziehung gezeigt hat, dass ich ihn lieber weggedrückt habe. So. Aber schön mit dem Finger darauf gezeigt habe, was er alles falsch gemacht hat. Und dann war es tatsächlich erstmal eine große Erleichterung. Also so skurril das vielleicht auch klingt, aber es war erstmal befreiend tatsächlich.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Die meisten kennen ihn, den Traum von Familie. Doch wenn er wahr geworden ist, entpuppt er sich für viele Elternpaare oft als Albtraum. Na, plötzlich streitet man sich über Dinge wie eine gerechte Aufgabenverteilung, unterschiedliche Vorstellungen in Sachen Erziehung, ungleiche Bedürfnisse, wenn es um das Thema wie Freiheit und Zweisamkeit, aber auch Sex und Zärtlichkeit geht. So, das hat die Familienpsychologin und Paartherapeutin Nina Grimm, die heute bei uns zu Gast ist, am eigenen Leib erfahren. Sie und ihr Partner lebten zwischen der Geburt ihrer beiden gemeinsamen Kinder ein Jahr getrennt. Und sie hat 10 große Fehler identifiziert, die sie und ihr Mann auf dem Weg zur Trennung hingelegt haben. So, genau darüber sprechen wir heute. Wir sprechen auch über die häufigsten Konfliktpunkte in einer Beziehung und wie man sie lösen kann. Dieser Podcast ist für alle Eltern und für diejenigen, die es werden wollen. Und natürlich auch für all die Leute, die interessiert daran sind, eine glückliche Liebesbeziehung zu führen. So, lass uns direkt eintauchen. Ich sage herzlich willkommen hier bei uns in der Show, Nina Grimm. Ja, Nina, hallo, herzlich willkommen back, das zweite Mal. Schön, dass du da bist.
Ja, so schön, wieder hier sein zu dürfen. Ein ganz, ganz großes Geschenk.
Ja, mega. Im Vorgespräch habe ich dich gefragt, wie lange ist es her? Und dann meintest du, dein letztes Buch hättest du im November 2021 veröffentlicht und damals haben wir gesprochen. Das ist jetzt schon über 2 Jahre her, aber gefühlt ist es gar nicht so lange her, weil wir über Social Media miteinander in Kontakt sind. Das ist schon krass, was das so macht in der Wahrnehmung, ne?
Total, ja. Ich habe ja auch gerade schon zu dir gesagt, gefühlt bin ich so voll nah an deiner Seite, Patrick. Weil du mich ja jeden Tag mitnimmst in dein wunderschönes Alpenleben, das du da führst. Und so krass, was da für eine Illusion entsteht am Ende, ne? Dass ich weiß, was bei Patrick so geht. Irgendwie.
Ja, es ist krass. Die ganze menschliche Interaktion und Wahrnehmung von Beziehungen und Freundschaften verändert diese Technologie.
Ja.
Weil ich habe einen Freund in Köln, Brosep heißt er. Ich habe den, glaube ich, 3 oder 4 Jahre nicht gesehen. Aber ich bin immer wieder mal so ein bisschen bei ihm mit dabei, halt über die sozialen Plattformen. Wir schreiben uns auch immer wieder. Ich sehe ihn jetzt in diesem Jahr auch wieder in Köln. Aber irgendwie ist die Verbindung trotzdem da. Also es ist auch was Schönes. Man kann sagen, naja, Social Media, oberflächliche Beziehungen, ja, kann man schon auch sagen. Aber ich nehme einfach wahr, das sind Menschen in meinem Leben. Und durch Social Media fühle ich da noch eine Verbindung, die vielleicht sonst gar nicht mehr da wäre. Und
Voll. Ja,
vorteilhaft.
es ist, ich finde, es ist wie immer im Leben. Du kannst immer die positiven Facetten sehen und beleuchten und nutzen oder die Gefahren. So, und es ist immer beides da. So genauso die Tatsache, da gibt es auch krasse Studien dazu, die zeigen, dass es wirklich auch eine Form von Konkurrenz geworden ist. So, ja, dass du halt lieber abdriftest in die soziale Welt und da irgendwie da durch die Story scrollst, als dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zu beschäftigen, die gerade auf dem Sofa neben dir sitzt, so weil es halt einfach so viel angenehmer ist, in andere Welten abzudriften, als sich mit der Realität zu befassen.
Ja,
Also
das
auch das
stimmt,
ist
ja.
da so. Und nochmal, ich bin da auch total bei dir. Also weil mir es genauso geht. Und ich denke, gerade für Mütter, die vielleicht auch gerade noch sehr kleine Kinder haben, ist es halt einfach auch voll oft so eine Pforte in die Welt hinaus, so, um irgendwie noch ein bisschen teilhaben zu können. Was machen meine Leute, selbst wenn ich sie gerade nicht sehen kann, weil ich noch ein ganz kleines Kind habe?
Ja, voll. Wie gehst du eigentlich damit um mit Social Media und Mobile Phones und deinen Kindern? Wie alt sind deine Kids jetzt?
9 und 6 sind die.
9 und 6, ja. Ein
Ja.
gutes Alter jetzt. Oder sind die schon voll da mit dem Mobile Phone? Sind die da instruiert? Sind die da drin oder noch nicht?
Ja, ich bin da tatsächlich sehr konservativ, muss ich sagen. Also bei meiner großen Tochter fängt es jetzt langsam an, dass sie sagt, sie will ein Handy, sie will ein Handy, sie will ein Handy, sie will unbedingt ein Smartphone haben. So. Und ich bin aber sehr froh, dass der Konrad, also mein Mann und ich, uns da wirklich einig sind, dass wir das wirklich so lang wie möglich fernhalten möchten von ihr. Sie hat jetzt so ein Tastentelefon, weil sie einen relativ weiten Schulweg hat, den sie auch alleine macht. Und da hatte sie das Argument, dass sie sich sicherer fühlen würde, wenn sie ein Handy hat. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das ist ein gutes Argument, dem gehen wir nach und haben jetzt einfach so ein normales Tastentelefon gekauft, wo sie halt anrufen und SMS schreiben kann. Das hat sie jetzt ganz frisch.
Mit 9.
Ja, genau.
Okay. Und wie ist es so in der Schule? Gibt es da Leute, also Kinder, die schon mit dem Mobile Phone in die Schule gehen und schon mit dem Smartphone rumlaufen? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann Druck entsteht. Also somit nehme ich es jetzt
Total.
wahr bei Freunden, wenn alle Kolleginnen und Kollegen in der Schule schon ein Smartphone haben und ich bin jetzt die
Ja.
Einzige, die das nicht hat. So, okay, dann entsteht wahrscheinlich Druck. Wie gehst du damit um? Erlebst du das auch?
Das ist definitiv so. Und so sind wir auch in die Misere reingerutscht, tatsächlich, weil halt einfach mittlerweile alle ihre Freundinnen ein Handy oder ein Smartphone haben. So, also genau, das war die Geburtsstunde von dieser Diskussion. Ja, also ich bin sehr dankbar, dass wir tatsächlich in ihrer Peer Group auch viele Freunde, Freundinnen haben, die mit denen wir auf Elternebene einfach auch befreundet sind. Und die allermeisten vertreten
Super.
halt auch die Meinung, ja, klar, für den Schulweg, um da einfach sicher zu sein. Wir sind auf einer freien Schule, das ist eine Privatschule. Das heißt, die allermeisten von uns haben halt einfach relativ lange Anfahrtswege durch eine Stadt. Ja, wo sich irgendwie schon auch alle Beteiligten irgendwie sicherer fühlen, wenn die Kids anrufen können, wenn der Zug mal ausfällt und sie am Bahnhof stehen. So, ja, deswegen haben die allermeisten von uns eben ihren Kindern durchaus ein Telefon gegeben, aber halt ein normales Tastentelefon und dass da so ein Agreement besteht, da bin ich sehr dankbar drum. So. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gar nicht so große Ängste habe, weil de facto sitzt sie ja schon am Screen. Wir haben, also ne, sie hat ein Tablet zum Beispiel oder wir haben so ein Kindertablet, das wir halt nutzen, wenn wir eine lange Reise machen, dass die da ihre Spiele drauf machen können. Wir haben so eine Englisch-Lern-App und so weiter. Also ich finde, du kannst diese Medien ja auch richtig geil nutzen. So, ich verteufle das gar nicht so sehr, sondern wir nutzen die Medien, unsere Kinder nutzen auch die Medien. Und deswegen würde es jetzt ehrlich gesagt für mich gar nicht so einen großen Unterschied machen, ob es jetzt halt ein Smartphone hat oder ein Tablet. Was halt wichtig ist, dass da dann auch Nutzungsregeln gelten müssen. So wie jetzt halt eben, wie ich es ja auch mache. Also wenn ich habe dieses Ding, das ist ja das Fiese, weil es ist ja auch Arbeitsgerät. Ja, gerade wenn du selbstständig bist und so weiter. Es läuft ja einfach mittlerweile einfach das Allermeiste auch über Telefon. Und ich diszipliniere mich halt dadurch, dass ich sage, okay, wenn ich meine Kids von der Schule beziehungsweise vom Kindergarten abhole, kommt das Ding einfach auf Flugmodus in die Schublade und ist für 3 Stunden einfach zur Seite gelegt. Und ein ähnliches Agreement würde ich dann halt einfach auch oder werde ich dann auch mit meinen Kindern treffen, sodass es halt einfach klare Zeiten gibt, in denen können wir diese Geräte nutzen und dann ist es auch okay und dann lass uns lieber drauf gucken, wie nutzen wir es cool, weil nochmal, da kannst du ja auch geile Sachen mitmachen. So. Und den Rest der Zeit legen wir es weg und gehen gemeinsam in die dreidimensionale Welt. Das finde ich halt so wichtig, dass das auch noch passiert. So
Ja,
auch gerade
mega.
für die
Raus in den
Ge
Wald spielen, Kinder, also Spielplatz, Kinderparadies.
Knie blutig schlagen und
Ja.
es ist so wichtig, dass die Kids das haben und das ist das Gefährliche. Ja, also wenn das gar nicht mehr da ist, sondern die Kinder nur noch in diese digitale Welt abdriften und nicht mehr dreidimensional die Dinge erfassen, erfahren, erleben, erfühlen, riechen, schmecken können, dann hast du wirkliche Einbußen auf der Entwicklungsebene. So. Und deswegen ist mir diese Dualität wichtig, dass das passiert.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch so eine Generation, die schon mit dieser Technologie aufwächst. Und
Ja.
ich sage jetzt mal, wir sind noch so in der Kinderschuhe, so halb, ich bin noch ohne Mobilphone aufgewachsen.
Ja.
Und dann kriegen wir da so ein Gerät an die Hand, was höchst süchtig macht und wo wir gar nicht
Voll.
so genau wissen, wie damit umgehen. Und wenn es aber jetzt Eltern gibt, wie ihr seid, mit dem, die gehen bewusst damit um, dann glaube ich, dass das auch ein ganz anderes Verhalten erzeugen könnte bei der zukünftigen Generation. Dann auch, dass die viel besser damit umgehen können als vielleicht noch die Generation davor.
I hope so.
Ja, wäre wichtig, gell?
I really hope so. Aber ich
Aber
sehe
vielleicht
das
täusche ich mich
tatsächlich.
auch, ja.
Ja, also gut, ich bin jetzt schon tatsächlich auch schon ein im fortgeschrittenen Generationsding. Ich denke, die Eltern, die jetzt gerade frisch Eltern werden, sind ja meistens auch schon sogenannte Native Users, also die irgendwie selbstverständlich mit der digitalen Kommunikation aufgewachsen sind. Bei mir war es ja auch nicht, ne? Also auch handyfreie Jugend gehabt sozusagen oder Kindheit zumindestens. Und da ist schon auch, also ich sehe es auf jeden Fall als eine der größten Erziehungsherausforderungen, die die Elterngeneration heute haben, dass wir da eben eine gute Dualität hinbekommen, zu sagen, so, okay, es ist einfach dieses Zeitalter der digitalen Welt. Und natürlich müssen wir unseren Kindern Medienkompetenz beibringen und ihnen zeitgleich aber auch eben genau diese Möglichkeit geben, in der dreidimensionalen Welt zu lernen und zu erfahren und einfach auch aufzuwachsen. Und ich, also für mich eine der krassesten Challenges der heutigen Elterngeneration, dann ein gutes Gleichgewicht auch zu schaffen und zu halten. Eben, weil es so süchtig macht, ja auch die Kids. Also wie häufig höre ich das, dass das halt einfach, ne, dann so krasse Wutanfälle gibt, wenn dann die Medienzeit vorbei ist und so weiter. Also es ist schon viel spannender Stoff da drin, auf jeden Fall.
Ja, und ich denke, die Kindererziehung im Allgemeinen, ja, ist ja eine, also der häufigsten Konfliktpunkte, die darüber schreibst du auch in deinem neuen Buch.
Ja.
Du hast mir, ich glaube schon letztens mal, haben wir kurz darüber gesprochen, dass du und dein Mann, ihr habt euch getrennt, als deine Tochter 1,5 Jahre waren oder war. Und 1 Jahr wart ihr getrennt und habt dann wieder die Kurve gekratzt, zum Glück. Ich glaube, da seid ihr alle super happy damit, dass das noch geklappt hat. Und aufgrund von dieser Erfahrung hast du dein neues Buch auch geschrieben. Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. 10 Fehler, 10 Fehler, wie heißt 10 Fehler, die ältere Paare begehen, genau. Und
Zehn
wie
Fehler,
sie
die Eltern Paare begehen, genau,
sie
ja.
vermeiden. Das ist der
Ja.
Untertitel, habe ich nicht
Ja.
alles präsent gehabt.
Alles gut.
Und darüber du schreibst du ja in dem Buch, habe ich gesehen, auch über diese Konfliktpunkte, dass es verschiedene Konfliktpunkte gibt und einer ist ja auch, wie erziehen wir die Kinder?
Voll.
Kann ich mir schon vorstellen, also ich selbst habe keine Kinder, wir haben einen Hund und eine Katze.
Ähnlich,
Ja,
ja.
ist wirklich, ich finde auch,
Total.
es ist schon ähnlich
Ja.
und darum kann ich das auch super gut nachfühlen und nachempfinden und halt eben auch, weil viele Freunde von mir Kids haben. Aber lass uns vielleicht mal, bevor wir dort eintauchen, in deine Geschichte nochmal eintauchen, weil das interessiert mich, dass du uns da nochmal mitnimmst, wie du diese Situation erlebt hast, weil ich kann mir vorstellen, als Mutter mit einem 1,5-jährigen Kind, Tochter in diesem Fall, dann gerade noch so durch eine Trennung zu gehen, es war ja wahrscheinlich nicht einfach, oder? Wie hast du das so für dich erlebt?
Also das war natürlich erstmal ein großer Schmerz. Ja, also wobei ich sagen muss, dass die Zeit davor eigentlich fast anstrengender war, so dieses emotionale Drama zu haben und irgendwie mit einem Menschen zusammen unter einem Dach zu leben, wo es einfach knatscht und knirscht und du so weit voneinander entfernt bist und da so viel Konflikt dazwischen liegt. Das war eigentlich fast anstrengender, wenn ich ehrlich bin. Und dann so diese Entscheidung zu sagen, okay, dann lassen wir es halt. Das war, wenn ich jetzt heute ehrlich drauf zurückblicke, viel Trotzreaktion von meiner Seite aus. So, es ging ja von mir aus, dass ich gesagt habe, so, dann reicht es mir jetzt und dann lassen wir das jetzt und dass ich das dann so weggeschoben habe. Nochmal radikal ehrlich zurückblickend, war es viel Flucht vor mir selbst und viel Flucht vor meinem eigenen Shit auch, der sich in dieser Beziehung gezeigt hat. Dass ich ihn lieber weggedrückt habe, so, aber schön mit dem Finger darauf gezeigt habe, was er alles falsch gemacht hat. Und dann war es tatsächlich erstmal eine große Erleichterung. Also so, skurril das vielleicht auch klingt, aber es war erstmal befreiend tatsächlich, meinen Haushalt zu führen, nicht mehr sein zusätzliches Chaos dabei zu haben und so weiter. Auch mal
Habt
wieder
euch räumlich
Nina.
getrennt auch, ne?
Ja,
Ja, also ihr war
ja.
komplett räumlich auch getrennt, ja.
Ja. Und dann auch wirklich so dieses Gefühl zu haben von so, boah, ich kann endlich mal wieder Nina sein. Also dann in den Zeiten, wenn die Kleine bei ihm war, so dieses ganz mein Leben wieder zu haben, das war erstmal gut, tatsächlich. Wobei ich dazu halt auch dazu sagen muss, dass der Konrad halt weiterhin der total krass präsente Papa geblieben ist. So, ich hatte nie so dieses alleinerziehende Struggling, weil Konrad einfach weiterhin voll präsent am Start war. Auch für die Kleine und schon auch ein Stück weit irgendwie für mich. So, also er ist einfach auf dem Radar geblieben, was es natürlich sehr leicht für mich gemacht hat. So. Und dann kam ja so eine Phase, wo ich so eine neue Liebelei hatte, die mir erstmal total gut tat auch. Und der vor allem so komplett anders war als Konrad. So, also die beiden Männer hätten verschiedener nicht sein können. So wirklich, also durch und durch anderer Mann. Und dann kam da dieser Moment, wo wir das erste Mal sowas wie, wo sich das erstmal sowas wie einen Konflikt irgendwie angebahnt hat zwischen dem kinderlosen, etwas jüngeren Studenten und mir. Und ich dann so diesen Moment hatte, wo es mir wirklich so wie, also förmlich wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ich sehe mich da wirklich noch ganz genau vor ihm steht, in meinem Wohnzimmer vor ihm, wo mir so die Kinnlade runtergefallen ist und ich gecheckt habe so, boah, fuck, Nina, dieses Thema, dass du immer in der Verantwortung stehst und dass du überhaupt gar nicht gesehen wirst, damit es wiederholt sich. Eins zu eins,
Und das musst du erkennen können.
auch mit diesem Mann. Und es war so augenscheinlich, dass es definitiv nicht, also dass es nicht daran liegen kann, dass es am Mann liegt, weil die beiden so verschieden waren und ich wieder an genau denselben Punkt gekommen bin. Und es war so ein Moment, wo ich realisiert habe, okay, es hat ganz viel, es muss augenscheinlich irgendetwas mit dir zu tun haben, Nina. So. Und da kam in dem Moment, also wirklich war wie in so einem Film, kam Mala, meine Tochter, rein und war kreidebleich und hat sich einmal komplett über uns beide drüber übergeben. Magen-Darm. So. Der arme Kerl war so kinderlos, total überfordert, wusste überhaupt nicht, was er jetzt irgendwie machen soll und so weiter und war einfach nur noch eine zusätzliche Belastung in dieser Situation, sodass ich den, oh, ich wollte ihn einfach nur noch raus haben aus dieser Situation, habe ihn rausgeschickt, nach Hause geschickt, habe mich um meine kranke Tochter gekümmert, uns beide trockengelegt und dann lag ich im Bett mit ihr und hatte eben diesen Gedanken von, scheiße nochmal, Nina, wenn du das eh in allererster Instanz für dich angehen musst, dann doch bitte gemeinsam mit dem Vater von diesem Kind. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich damit bei Konrad noch offene Türen eingelaufen bin. Und ja, so sind wir wieder zusammengekommen.
Okay, wow. Ja, es ist spannend. Ich habe eine ähnliche Situation auch erlebt mit meinen Ex-Beziehungen, wo ich einfach gemerkt habe, naja, okay, die Partnerinnen, die wechseln. Aber die Probleme sind immer die gleichen. Okay, komisch. Da muss ich mal vielleicht ein bisschen mehr bei mir schauen.
Was war's bei dir? Willst du es erzählen?
Ja, also zum Beispiel, ich hatte so die Angewohnheit, alle meine Partnerinnen immer so ein bisschen zu korrigieren, ja, und so die so ein bisschen irgendwie ganz unbewusst durch das Korrigieren auch schlecht zu machen. So, und im Nachhinein, dass ich sogar besser dastehe auch, ja. Also da gibt's, ich habe ganz viele verschiedene Dynamiken gehabt. Also ich hatte viele, viele verschiedene Dynamiken. Aber es war einfach spannend, wie du gesagt hast, so Kinnlade ist dir runtergefallen im Leben. Dass es so kapiert, oh shit, ja, die Schuppen von den Augen und so, puff.
Ja, voll.
Und dann hast du gesagt, okay, jetzt will ich es angehen, jetzt schaue ich es mir ganz genau an und das am besten natürlich mit Konrad, mit dem Mann deiner Kinder. Und dann hat es geklappt, ihr habt die Kurve gekratzt. Wie habt ihr die Kurve gekratzt? Und was mich interessieren würde, ist, wenn du jetzt heute zurückschaust, hätte es auch einen Weg gegeben, wo es gar nicht so weit gekommen oder ja, hätte kommen müssen, wenn ihr da schon
Ja.
vielleicht mehr Know-how, ja, mehr Verständnis gehabt hättet.
Also erstmal war es ein total wichtiger Schritt für uns beide anzuerkennen, dass wir nicht wissen, wie das geht. Also das war, glaube ich, so der wichtigste Move für uns beide, dass ich dann, wie, also ich bin dann auf ihn zugegangen und habe ihm eben gesagt, so dieses, so, hey, ich sehe das mittlerweile, dass da ganz viel Shit auf meiner Seite einfach auch da war oder da ist, der dazu beigetragen hat, dass so. Und er das dann auch eingestehen konnte, das war schon auch wichtig, dass er gesagt hat, so ja, und ich sehe schon auch meinen Anteil, den ich dazu beigetragen. Also das war so dieses Lippenbekenntnis von, okay, wir beide sehen, wir haben da beide was dazu beigetragen, plus das Eingestehen der Tatsache, dass wir Stand jetzt beide keine fucking Ahnung haben, wie wir damit umgehen können, war für uns ein super, super wichtiger Punkt, uns das so ehrlich einzugestehen, so okay, wir wissen nicht, wie geht das? Wir haben das nicht gelernt. Wir haben nicht gelernt, konstruktiv Konfliktklärung zu leben in Beziehungen und trotzdem in Liebe und in Verbindung miteinander zu bleiben. Ja, wussten wir nicht, wie es geht. So.
Lernst du auch nicht in der Schule?
Lernst du gottverdammte
Leider nicht,
Scheiße
oder?
leider nicht in der Schule.
So viele
Ja.
gute Sachen lernst du nicht in der Schule.
Ja, das müsste unser nächstes Podcast-Thema werden, Patrick. Da werde ich immer gleich latent pathetisch. Und deswegen bin ich auch so froh, dass unsere Kinder auf einer freien Schule sind, wo diese Sachen tatsächlich im Fokus stehen. Ja,
Ah,
also
wow,
soziale
ja.
Kompetenz zu lernen und so weiter.
Psst, hey du, kurze Unterbrechung. Wir sprechen hier in diesem Podcast und wie auch in vielen anderen immer wieder über unsere festgefahrenen Muster, dass es so wichtig ist, die zu erkennen, bevor wir sie überhaupt loslassen können. Denn wenn wir sie nicht erkennen, dann läuft unser Leben auf Autopilot. Unsere Vergangenheit wiederholt sich einfach nur in der Gegenwart und nichts Neues kann passieren. Und vielleicht kennst du das. Du kommst nicht aus den festgefahrenen Mustern heraus. Du wünschst die Veränderung beruflich, beziehungstechnisch, finanziell, aber irgendwie kommst du nicht vom Fleck. Wenn du das kennst und das zu dir spricht, dann lade ich dich ein, besuch uns auf www.patrickreiser.com und melde dich dort für den kostenlosen Workshop an. In diesem Online-Workshop lernst du, wie du als Angestellter aus festgefahrenen Mustern ausbrichst und endlich ein selbstbestimmtes, glückliches, erfolgreiches Leben aufbaust. Und jetzt lass uns weitermachen mit Nina Grimm.
Ja, aber Schulsystem, oh mein Gott. Ja, also niemand bringt es uns bei.
Was ist das für eine Schule? Was ist das für eine Schule, wo du deine Kids da aufbringst?
Es ist eine freie demokratische Schule, wo
Freie
halt eben,
demokratische Schule, das klingt
ja.
schon so, okay. Ja.
Ja, es ist geil, es ist ein richtig, richtig guter Ort und ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder da lernen dürfen, weil es halt eben ganz viel um andere Kompetenzen geht. Ja, also natürlich lernen, schreiben, lernen, wie sie lesen, schreiben, rechnen können und so weiter, aber halt eben auf anderen Wegen. So, also die haben jetzt keine verpflichtenden Unterrichtsstunden, sondern geht es eher um so Sachen wie, okay, wir wollen zusammen einen Lehmofen im Garten bauen, damit wir Pizza backen können. Wie viel Geld brauchen wir, um die Materialien zu beschaffen? So,
Geil.
dann muss man einen Bauplan erschreiben, wie und so lernen sie mit Zahlen und mit Rechnen umzugehen. Oder wenn sie dann Briefe an die Eltern schreiben möchten oder Förderer suchen möchten, dann muss der irgendwie einen Brief schreiben und so lernen sie, sich mit Rechtschreibung auseinanderzusetzen. Also das ist die Art und Weise, wie dort gelernt wird und bin sehr dankbar darum.
Das klingt
Ja.
spannend, es klingt kreativ und lebensnah.
Toll,
Ja.
absolut lebensnah und vor allem, weil sie halt dadurch auch eine absolut intrinsische Motivation entwickeln, die Dinge auch zu lernen. Also meine Tochter hat Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt, ohne eine Minute gefühlt ne, Matheunterricht gehabt zu haben. So, das kommt einfach so nebenbei, einfach weil die Bock haben, sich mit den Dingen zu befassen. Ja, jetzt lernt sie gerade Englisch,
Wow,
weil sie Lust hat,
nice.
die Liedtexte zu verstehen, die sie da hört. So,
Ja,
ja,
das kommt, das ist so
genau.
lustig, wenn man die Kinder einfach so in die richtige Umgebung, in das richtige Lernfeld hineinbringt, dann kommen die Dinge automatisch aus ihnen heraus, gell? Da muss man eigentlich nur noch schauen, ah, schau,
Voll.
da kommt's raus, okay, let's go.
Ja,
Das ist schön,
ja.
schön. Freut mich, dass du so eine gute Erfahrung hast mit dieser Schule.
Ja, voll. Sind wir sehr dankbar drum, auf jeden Fall. Und schon auch eine Challenge, ne? Also ich merke schon auch, dass ich selber immer wieder so krass mit meiner Leistungsstrukturierung konfrontiert werde. So, da dann schon immer wieder so Gedanken hochkommen, wie so, ach, sollte sie aber schon langsam mal so, also das und jenes, das müsste jetzt ja langsam schon funktionieren. So, also es ist krass, wie tief das einfach sitzt. So, obwohl ich ein großer Teil von mir da wirklich sehr tief im Vertrauen ist. Und das ja auch sehe, verstehst du? Ich bin natürlich die ganze Schnodder durch mit sogar Studium und postgradualer Ausbildung und und Hand aufs Herz, von dem, was ich heute beruflich mache, habe ich, also ich habe nichts davon in der Schule gelernt. Ja, und vielleicht so einen ganz, ganz kleinen Bruchteil, vielleicht in meinem Studium. Aber was mich in meiner Arbeit heute auszeichnet, sind ganz andere Qualitäten. Und deswegen bin ich mega tiefenentspannt eigentlich mit Schulbildung. Und um jetzt den Bogen vielleicht auch wieder zu kriegen, am Ende hat mir meine ganze Fachkompetenz ja in meiner Beziehung überhaupt gar nichts genutzt. So. Also ich hätte dir das damals auch schon sagen können auf einer theoretischen Ebene. Ich bin ja Paartherapeutin, damals auch schon gewesen, was so die Extraprise Salz in der Wunde war. So.
Ja, das glaube ich dir. Klar, logisch. Du
Ja.
bist Paartherapeutin und deine eigene Beziehung funktioniert nicht und klappt nicht. Ja, aber auch Paartherapeuten, Coaches, Mentoren, wir sind auch nur Menschen, klar, oder?
Ja.
Aber ich finde, was ich immer wichtig finde, ist bei einem guten Coach oder Therapeut, ist, dass er halt die Dinge, die er lernt, auch selbst den Anspruch hat, das selbst zu leben und auch seinen eigenen Shit macht halt, oder? Wenn ich jetzt sage, hey, Meditation ist ganz wichtig und ich mache es selber nicht, dann fehlt mir die Praxis. Ja.
Voll. Eine Freundin hat zu mir gesagt, dass sie das, also dass sie so viel mehr Trust hat in einem Prozess, wenn da auf der anderen Seite jemand steht, der sagt, so, boah, wir hatten so viele Krisen. Und wir haben so viele Krisen bewältigt und jetzt erkläre ich dir, wie kannst du das auch schaffen? Ist einfach so viel, also das ist so viel näher dran, als jemand, der sagt, so, ja, ich habe irgendwie nie Probleme in meiner Beziehung gehabt, wir haben uns nie irgendwie gestritten und ich erkläre dir jetzt, wie das geht. So, also ja, ich hoffe zumindest, dass es Trust gibt, so dass ich eben mich damit zeige, so deswegen, so, boah, wir haben echt alles falsch gemacht, so wir haben super viele Krisen gehabt und haben sie auch heute noch. Aber wir haben mittlerweile gelernt, wie wir smooth damit umgehen können, dass uns das nicht mehr so viel Energie raubt, sondern sogar eigentlich sogar Verbindung und Nähe erschaffen kann. Das ist ja das Verrückte dran. So.
Ja, finde ich auch spannend. Also die letzten zwei Ehekrisen, die ich hatte, die waren natürlich auch super unangenehm. Und bei der allerersten, das war vor, ich glaube jetzt, ja, 3,5 oder 4 Jahre. Also ich bin nicht so gut mit Zeiteinschätzung, aber lass uns sagen 4 Jahre. Und das war auch überhaupt gar nicht mehr klar, ob wir überhaupt zusammenbleiben oder ob wir uns jetzt scheiden lassen und die Ehe auflösen. Und durch die Krise hat sich aber die ganze Beziehung auf ein anderes Level nochmal erhoben. Weil
So
wir so viel
schön.
über uns selbst gelernt haben, über unsere Beziehung, über was wir vorher falsch gemacht haben. Und darum, ja, ich bin da voll bei dir. Gute Coach, eine gute Therapeutin muss die Erfahrung selbst haben und selbst durch das gegangen sein, wo sie ihre Kunden auch begleiten will. Das macht ja schon Sinn. Also die Theorie ist super wichtig, aber ich finde die Praxis fast noch wichtiger. Und wenn wir Theorie und Praxis zusammenpacken, ich glaube, das wird dann richtig geil und spannend. Ja.
Ja, da kann Magic happen.
Magic
Und ich
happen.
finde das so schön, was du sagst, weil also auch einer wirklich der wichtigsten Faktoren für mich und Konrad gewesen. Ich meine, klar, wenn du so mitten in der Krise steckst, das fühlt sich ja so existenziell an, ne? Und du fängst dann irgendwie fast schon automatisch an, alles in Frage zu stellen. Die Beziehung, die Liebe, die Person, dich selbst, und das fühlt sich in solchen Momenten existenziell beschissen an. Ja, und kann uns ja auch wirklich förmlich lähmen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Learnings für mich durch diesen ganzen Shit, den wir da durch haben, ist so ein Stück weit genau diese Abschnitte nicht mehr so sehr zu fürchten, sondern uns vielleicht sogar auch ein Stück weit hinzugeben, genau in diesen Prozess und dadurch nicht mehr unsere Liebe so existenziell in Frage zu stellen, wohl wissend, dass wenn wir es schaffen, da miteinander durchzugehen, neue Tiefe erlangt werden kann.
Ja.
Also das war und ist heute für uns, wo wir jetzt durch diesen Schnodder durch sind, ist es so wichtig für uns, dass wir nicht mehr so viel Angst haben vor diesen Phasen, wenn wir miteinander strugglen. Und es bleibt scheiße. Ja, niemand hat gerne eine Krise, fair enough. Aber wenn wir diesen einen Faktor rausnehmen, des großen Dramas, wird es halt automatisch so viel erträglicher und leichter. Und das, finde ich, ist schon ein echter Mehrwert.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Du sprichst über 10 verschiedene Fehler, mit denen die Beziehung oder eine Beziehung garantiert in den Sand gesetzt werden kann, ja, in deinem
Ja.
Buch. Magst du mal so zwei deiner Lieblingsfehler mit uns teilen? Also, wo du einfach sagst, so diese zwei Fehler, die haben viele Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm, aber die sind sehr wichtig, weil wenn wir sie kennen und die ein Bewusstsein dafür haben, dann kann uns das natürlich helfen, diesen Fehler gar nicht erst zu begehen oder gar nicht erst da reinzurutschen.
Voll gerne. Also, was ich gerade gesagt habe, ist einer meiner Lieblingsfehler tatsächlich. Deswegen bin ich froh, ich darf noch zwei weitere nennen. Das ist gut, aber einfach, um das auch nochmal gesagt zu haben. Ich finde, das ist wirklich einer der größten Fehler, die wir häufig begehen, dass wir durch Krisen beginnen, alles so existenziell in Frage zu stellen. So, und wenn wir das schaffen, dann einen Shift hinzukriegen, zu sagen, Krise ist eigentlich Ausdruck davon, dass ihr in Beziehung miteinander seid und eine mega geile Gelegenheit, um euch besser kennenzulernen, also das zu reframen, also in einen anderen Rahmen zu setzen, in ein anderes Licht zu rücken, hat uns ganz, ganz, ganz viel Erleichterung gebracht. So.
Ja, also ist immer Wachstums- und Entwicklungspotenzial in so einer Krise da.
Voll.
Ja.
Ja. Ja, und wir sind
Sehr.
halt einfach auch so komisch konditioniert, kulturell, gesellschaftlich, dass irgendwie die Tiefpunkte und die schlechten, also oder die negativen Facetten auch von Emotionen, dass wir das so stigmatisieren und so automatisch als Scheitern, auch als etwas Negatives bewerten. Und das ist es ja eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist so ein menschlicher Part. Das gehört dazu. So ist Part vom Menschsein, dass wir auf die Schnauze fallen. Es ist Part von Beziehung, dass wir uns streiten, dass wir uns aneinander reiben. Ja, und durch Reibung entsteht auch Wärme. So, ja, und deswegen ist das, finde ich, ein ganz wichtiges, also ein ganz zentrales Konstrukt, das wir beginnen dürfen aufzuweichen. Wie bewerten wir unsere Konflikte? So.
Ja, nicht nur Beziehungskonflikte, allgemein Konflikte im Leben, klar, das gilt
Voll.
auch individuell. Ja,
Ja.
klar, wie schaue ich da drauf und wie gehe ich damit um? Das ist super wichtig, ja.
Ja. Und dann ein zweiter ganz wichtiger Aspekt jetzt, also was hier das Buch auszeichnet, ist, dass es sich dezidiert wirklich an Elternpaare richtet. Das war mir so wichtig, weil es gibt ja viele gute Ratgeber da draußen, auch viele gute Beziehungsratgeber da draußen. Und ich habe aber noch keinen gefunden, der diese, oder zumindest kannte ich keinen, der wirklich diese Realität von Eltern und Familien berücksichtigt. So. Und einer der größten Fehler, die Elternpaare und auch wir begangen haben, ist, dass sie sich meistens auf die neuen Ab also meistens auf die Elternschaft an sich selbst, aber schon auch auf neue Abschnitte im Familienleben, dass sie sich da falsch drauf vorbereiten. Also klassische mal oder beziehungsweise der eindrücklichste Fehler ist ja wirklich, wenn wir Eltern werden. Also mit dem positiven Schwangerschaftstest, ein sehr witziges Wort. Ja, kriegen wir dann, unterliegen wir der Illusion dank Checklisten und To-Do, dass wir uns perfekt vorbereiten können. Ja, wir brauchen die Erstausstattung, wir verbringen stundenweise damit, den perfekten Kinderwagen zu recherchieren, welche Bereifung braucht er und lässt er sich leicht zusammenklappen und so weiter. Was für ein Wolle-Seide-Anteil braucht die Erstausstattung? So, wir werden konstant in so einen Doing-Mode versetzt und unterliegen dadurch der Illusion, dass wir gut vorbereitet sind, indem wir Haken setzen können. Wärmelampe, Wickelunterlage, Kinderwagen. So, check, 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 check. Und das ist aber de facto überhaupt nicht das, was es braucht, um sich wirklich gut vorzubereiten.
Sind so die kleinen Dinge,
Weil,
oder?
Ja, weil Elternschaft ist ja auch irgendwie immer so ein Stück weit, es ist ja so eine fette Wundertüte. Du weißt ja nie, was kommt. So, du weißt nicht, was für ein Charakter ist dein Baby, wenn wir jetzt mal bei diesem Schwangerschaftsgedöns noch bleiben. Aber auch wenn es darum geht, okay, nächster Abschnitt, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Auszug. Du weißt ja nie, was für ein Lerntyp ist mein Kind. Fällt es ihm total leicht in der Schule? Zieht es da locker flockig durch? Oder werden wir Probleme haben, weil es nicht still sitzen kann und so weiter? You never know.
You
Also
never know, ja.
du kannst dich nicht wirklich vorbereiten. Und das ist aber diese Illusion, der wir unterliegen. Egal in welchen neuen Abschnitt wir als Familie reinrutschen. So die einzigste Tatsache, worauf du dich wirklich vorbereiten kannst, ist, dass dich ein neuer Abschnitt immer erstmal dehnt, dass er dich immer erstmal fordert und dass ihr sehr wahrscheinlich Stress bekommen werdet, an eure Grenzen kommen werdet, dass neue Fragezeichen aufkommen werden. Und das sind die Phasen, wo sich Menschen einfach anders verhalten. Ja, das weißt du aber allerbesten, Patrick. Aber in Extremsituationen verhalten sich Menschen echt verschieden.
Ja,
So,
klar.
und das ist super, super wichtig und beziehungsweise eigentlich die eigentlich wichtige Sache, auf die man sich vorbereiten kann, ist, sich als Paar darüber zu unterhalten, wie gehen wir mit Stress um? So, was ist meine Stressreaktion? Damit ich das zum Beispiel, wenn Konrad, also Beispiel, Konrads Stressreaktion ist, dass er dann eher rausgeht aus dem Kontakt, der muss sich eher, also ne, der zieht sich eher zurück,
Braucht
so
seine
lenkt
Ruhe.
sich,
Braucht
ja,
seine Ruhe, geht
lenkt
in sich, oder? Ja.
geht in sich, lenkt sich lieber ab, ist für sich, will Sport machen, zieht sich raus. So. Und das habe ich ganz lange als eine Form von Abweisung von mir gesehen. Das hat mich persönlich verletzt. Ja, weil ich hatte das Bedürfnis nach so, hey, ich will in Kontakt gehen, ich will mich austauschen, ich will mich streiten, ja, ich will mich reiben, ich will das besprechen. So. Und Konrad ist rausgegangen. Und ich habe das lange auf mich bezogen, im Sinne von, ich bin ihm nicht wichtig und jetzt lässt er mich alleine und was da alles in meinem Kopf abgegangen ist. Und indem ich das interpretieren konnte, beziehungsweise lesen konnte als seine Form von Stressreaktion, habe ich das automatisch nicht mehr so persönlich genommen und hatte dadurch automatisch viel weniger persönliches Drama dadurch und konnte ihn halt einfach ziehen lassen und wusste ganz genau, okay, in der Stunde ist er wieder am Start und dann kann ich mit meinem reinkommen. So. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns beginnen, darüber auszutauschen und uns mitzuteilen von so, hey, was ist meine Form, mit Stress umzugehen? Und wie können wir uns vielleicht sogar im besten Fall auch gegenseitig koregulieren? Also in meinem Fall war es leicht. Ich musste dem Konrad halt einfach seine Zeit geben, als Form von Koregulation und warten, bis er wieder aus seiner Höhle kommt. Seine Form des Beitrags war, dass er sich auch darin lernen durfte, mir das transparent zuzuspielen. Also, boah, ich merke, gerade wird es mir, also jetzt bahnt sich gerade extrem viel Druck und Stress bei mir an. Ich muss mich kurz ausklinken. Ich bin in einer Stunde wieder am Start. So, das hat es mir dann nochmal zusätzlich erleichtert, ihm den Space dann auch geben zu können.
Ja, glaube ich. Und dadurch habt ihr ein bisschen mehr Stress aus dem Familiensystem herausgenommen, ja.
Ja, beziehungsweise uns nicht nochmal zusätzlich, also, dass wir Stress haben, das passiert ja so oder so. Das ist ja das Amen in der Kirche. Ja, so, wenn du Familie lebst, so heutzutage, hast du Stress. Punkt. So das Tückische, was ja jetzt aber jetzt passiert, ist, dass wir noch mal eine Schippe obendrauf legen, weil wir uns anfangen, uns gegenseitig damit zu stressen, dass wir Stress haben.
Ja, genau, klar. Und das, den Stress, den konntet ihr dann aus dem System
Ganz
herausnehmen, ja.
genau.
Ja, das
Ja.
macht Sinn, klar,
Ja.
ja. Ja, super wichtig, die Frage. Wie reagiert mein Partner oder meine Partnerin auf Stress? Wie mache ich das? Wie können wir gemeinsam besser damit umgehen? Das ist eine sehr wichtige Frage, ja.
Ja, also für uns war es one of the game changer. Wirklich das, also A, also Konrad genauso. Weißt du, wenn ich habe so diese Tendenz, wenn ich gestresst bin, ich werde dann sehr hart. So, und kann schon auch echt fies werden, fiese Sachen sagen und so weiter. Und auch das war für Konrad super wichtig zu lernen, okay, ey, wenn Nina in so eine Härte reinkommt, dann macht sie das nicht, weil sie ein Arschloch ist oder weil sie mich jetzt irgendwie angreifen möchte, sondern sie macht es, weil sie gerade eigentlich total gestresst ist und verletzt ist und weil ihr alles viel zu viel ist. Und was sie jetzt eigentlich braucht, ist nicht, dass ich ihr irgendwie was erkläre, was ich doch schon alles gemacht habe und versuche zu revidieren und ihr aufzuzeigen, dass das ja alles gar nicht stimmt, was sie fühlt, sondern das, was sie jetzt braucht, ist eine Umarmung. So, und dann auf mich zugehen zu können und zu sagen, komm mal her, taffer Tag bisher gewesen, oder? Willst du mal erzählen? So, das hat so viel verändert. Ja, also auch so dieses, das nicht mehr, das Drama des anderen nicht mehr so persönlich zu nehmen. Das ist auch ein weiterer großer Fehler, der passiert. Ja, so, ich gehe auf Angriff und Connor kommt dadurch sofort in seinen Film von, nie ist es genug und es reicht ihr nie aus und sie sieht überhaupt gar nicht, was ich alles tue. Ja, meine Dynamik passt perfekt zu seiner. Und da sind halt super häufig dann zwei Dreijährige gemeinsam auf dem Feld, ja, die sich jetzt darum kloppen, wer Recht hat, wer die Schaufel kriegt und wer den Eimer und so weiter. Und da kann keine konstruktive Konfliktklärung stattfinden. So. Deswegen braucht es, dass mindestens einer beginnt, aus dem Sandkasten aufzustehen und zu sagen, ich spiele da nicht mehr mit. Ich spiele nicht mehr mit. So, und ich sehe, dass hinter deinem Vorwurf eigentlich gerade eine Verletzung steht. Und deswegen gehe ich jetzt nicht in die Rechtfertigung, sondern breite meine Arme aus und sage, alles gut, mein Schatz. Komm, lass dich mal umarmen. Ich sehe, dass du eigentlich gerade total verletzt bist. So, und dann können wir uns wieder begegnen.
Ja, aber dafür braucht es ja auch ein Level von Achtsamkeit und Selbstreflexion, weil ohne das kriegst du das ja gar nicht richtig mit, sondern dann verlierst du dich in deinem festgefahrenen Mustern, also du verlierst dich dann in der Rolle des Dreijährigen wieder, der im Sandkasten spielt und die Schaufel will und um die Schaufel kämpft.
Ja, voll. Aber das Gute ist, dass wenn wir, also als allererstes braucht es ein Bewusstsein für das Verhaltensmuster, das wir haben. Also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel von Konrad und von mir. Also das müssen wir als Paar natürlich erstmal klarkriegen. Ja, dass ich offenlegen kann, so dieses so, hey, pass auf, wenn ich verletzt bin, werde ich fies. So, und ich weiß, dann sage ich Sachen, die sind, ich schäme mich dafür vielleicht sogar, oder nicht, ich, vielleicht, ich, es sind Dinge, da schäme ich mich im Nachhinein dafür, ja, dass ich schon wieder so eine Furie geworden bin. Das tut mir dann voll leid, dessen bin ich mir bewusst. Und mir ist es total wichtig, dass du weißt, wenn ich so bin, dann mache ich das nicht, weil ich dich jetzt absichtlich verletzen möchte, sondern ich mache das, weil ich dahinter eigentlich voll überfordert bin und mich überhaupt nicht gesehen fühle und eigentlich verletzt bin. Und was ich eigentlich brauche, ist, so, also auf dieser Ebene müssen wir beginnen, uns als Paar auszutauschen und mitzuteilen mit dem, was da wirklich dahinter steckt. Und wenn Konrad das von mir weiß, und damit arbeite ich sehr gerne, mit den sogenannten geskripteten Exit-Strategien. Also ich schreibe dem Konrad ganz genau auf, pass auf, wenn Nina wieder fies und hässlich wird, also wenn sie wieder anfängt, dich zu beschimpfen und fiese Sachen zu dir zu sagen, dann, und ich habe es ihm wirklich genauso aufgeschrieben, macht sie das nicht, weil sie dich verletzen möchte, sondern ich mache das, weil ich eigentlich verletzt bin. Komm auf mich zu, nimm mein Gesicht in deine Hände, küss mich auf die Stirn, schau mir in die Augen und sag, ich bleib da. So, das gibt Konrad einen Leitfaden, wenn er weiß, okay, sie wird gerade wieder mit etwas reingezogen, weiß er ganz genau, was er zu tun hat, weil er ja potenziell auch gefährdet ist, dadurch in
In
sein
sein
Muster
Muster, ja
reingezogen.
klar,
Genau.
klar.
Deswegen hilft es, wenn er nicht mehr nachdenken muss, sondern einfach genau weiß, okay, das ist jetzt mein Leitfaden. Das ist jetzt das, was ich tun muss, damit ich sie unterstützen kann, da auch wieder rauszukommen. So. And vice versa. Ja, also das muss natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Und natürlich muss es auch weiterhin mein Job sein, zu gucken, okay, wie kann ich mich selbst regulieren, ja, wenn ich in so ein Ding reinfalle? Es kann nicht nur einzig und allein Konrads Aufgabe sein, mich daraus zu holen, ist schon auch nochmal wichtig zu betonen. Und es ist aber gut, dass er weiß, wie er mit mir umgehen muss, wenn ich da reinfalle.
Ja,
So.
von beiden Seiten her arbeiten. Also du bei dir
Ja.
selbst schauen und natürlich durch eine transparente, offene Kommunikation dem Partner mitteilen, was du in diesem Moment gerade brauchst, damit du da bestmöglich rauskommst. Und dann,
Ja.
ja, arbeiten kann man von beiden Seiten arbeiten.
Ja, voll.
Ja. Gibt es denn sonst noch Ein Fehler, den du mit uns teilen möchtest, der vielleicht die wenigsten als sehr wichtig erachten, den im Blickfeld zu haben.
Oh, alle, es fällt mir so schwer, mich zu entscheiden.
Na, bring noch, teil noch einen hier.
Dann lass uns doch den letzten nehmen, nämlich, dass wir häufig diese körperliche Nähe und Intimität aus den Augen verlieren, also tatsächlich zu wenig Sex haben. Und da schreien jetzt wahrscheinlich alle sofort auf und denken sich, nee, da, was? Wie oberflächlich kann man sein? Ich meine damit jetzt nicht nur pures Vögeln, sondern ich meine tatsächlich dieses, die Art und Weise, wie wir miteinander, auch körperlich miteinander im Kontakt sind, ist einfach was, was bei super vielen Elternpaaren komplett verloren geht. Also ich habe selber eine Studie durchgeführt und war wirklich, also nicht wirklich erschrocken, weil ich es zumindest aus meinem Klientenkreis schon auch weiß, aber rate mal, wie viel Prozent sagen, dass sie phasenweise über ein Jahr lang keine körperliche Begegnung mehr hatten.
Wie viel
Was tippst
Prozent
du?
von all den Befragten? Boah,
1000 Elternpaare habe ich befragt.
dann würde ich sagen 350, also 35%, so
Prozent.
pauschal.
Also so viel waren es tatsächlich nicht, aber es waren knapp 20.
Okay, ja,
So.
bin ich zu weit, ja.
Ja, aber
50
trotzdem,
Prozent.
aber ein Jahr lang finde ich schon, also
Ein
wirklich
Jahr
gar
gar
kein,
kein,
ein, ja
okay.
genau,
Ja,
ein
ein
Jahr
Jahr,
gar kein
das.
Sex mehr, waren 19,5
Aber
Prozent.
das viel,
So.
ja.
Ja. Und nochmal, ich meine jetzt gar nicht zwangsläufig dieses habt Sex im Sinne von Penetration und Ejakulation und Blow und Handjob. Es ist cool, wenn es passieren kann. Aber es geht mir viel mehr um dieses, also wie sind wir uns auch körperlich nah? Ab 20 Sekunden Umarmung beginnen wir das Hormon Oxytocin auszuschütten und tun damit der Verbindung zwischen uns wirklich was richtig Gutes. Und es ist total erschreckend, dass sich Elternpaare meistens am Ende des Tages noch nicht mal in die Augen geguckt haben oder Körperkontakt hatten. Und das ist was, was einfach so häufig vernachlässigt wird und komplett flöten geht und was aber so viel lösen kann. Und gerade seitens von Frauen, häufig ist es so rum, ist, dass die meistens mit diesem Anspruch herkommen und sagen so, ja, wir müssen halt erstmal, da ist so viel Frustration, da ist so viel Ärger, da ist so viel Groll, das muss erstmal alles beseitigt werden, bevor ich mich auch wieder körperlich öffnen kann. So, ja, da ist so eine eisige Kälte zwischen uns beiden. Ich habe so, ja, da ist so viel Distanz. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch total gut andersrum funktionieren kann. Also natürlich muss ein gewisses Maß an Respekt, Vertrauen, Wertschätzung in diese Person auch da sein. Ich habe mit dem Konrad die Erfahrung gemacht, dass wir auf der körperlichen Ebene super viel von dem lösen konnten, was wir auf einer emotionalen Konfliktebene erst noch mal nicht hinbekommen haben. Und die Tatsache, dass ich erfahren habe, so dieses, boah, wenn ich mich wirklich hingebe in diesen Körperkontakt hinein, da kann ich mich wirklich fallen lassen und er ist da und hält mich, war das eine total wichtige, korrigierende Beziehungserfahrung, die ich auf der Körperebene mit ihm sammeln konnte, die in den Streitsituationen so bisher nicht da war. Und dadurch, dass wir hier die korrigierende Erfahrung miteinander sammeln konnten, konnte ich das, beziehungsweise konnten wir das auch leichter auf der verbalen, kommunikativen Ebene mitnehmen. Weil es ist super häufig so, dass es Männern tatsächlich auf der Körperebene leichter fällt, den Frauen das zu geben, wonach sie sich sehen, als auf der verbalen Ebene. Und deswegen ist es so ein häufig unterschätztes Tool, sich als Paar auf allen Ebenen auch wieder nahe zu kommen. Und super viel kann auf der Körperebene gelöst werden. Nochmal, es muss nicht gleich um YouPorn-mäßigen Sex gehen, ja, sondern wirklich auf der Ebene von wir begegnen uns wieder. Wir begegnen uns auch
Körperlich,
wieder körperlich.
ja,
Ja.
sehr wichtig, finde ich auch wichtig. Also ich merke das auch in meiner Beziehung, wenn wir mal für eine Woche, 2 Wochen einfach weniger körperliche Nähe haben, kann auch mal 3 Wochen sein, dann merke ich, es fehlt irgendwie etwas. Und ich habe auch angefangen, das dann zu kommunizieren, dass einfach irgendwie. Ich habe so das Gefühl, in solchen Momenten, irgendetwas in mir distanziert sich.
Es ist auch
Ganz
so.
subtil, ganz subtil, aber es ist ganz
Ja.
subtil. Und
Ja.
wenn man das nicht genug früh auf dem Radar hat, dann entfernt man sich, distanziert man sich immer mehr und mehr und irgendwann tauchen vielleicht Konflikte auf, die vielleicht gar nicht aufgetaucht hätten müssen, wenn man vorher schon diese Nähe wieder bewusst sucht, diese körperliche Nähe. Ich spreche jetzt von der körperlichen Nähe.
Ja. Ja, und nochmal, also es ist ganz häufig diese Idee, also es ist ja immer die Frage von was ist Henne und was ist Ei. Also es zeigt sich auf jeden Fall, ne, dass in unglücklichen Beziehungen weniger Sexualität und weniger Körperkontakt da ist als in glücklichen Beziehungen. Aber nochmal, was ist jetzt Henne und was ist Ei? So. Und nochmal, es kommt eben ganz, ganz häufig dieses Ding von, ja, wir müssen ja erstmal uns emotional wieder näher sein, damit ich mich auf der Körperebene überhaupt erst wieder einlassen kann. Und ich habe einfach, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, Emotionen sitzen ja auch im Körper. Ja, dass das eigentlich eine total schöne Ebene ist, wie wir fernab von Reden auch wieder in einen Kontakt und in ein Miteinander lösen finden können. Was den Männern tatsächlich häufig leichter fällt und deswegen ein wirklich cooles Tool ist.
Ja, was empfiehlst du? Ich habe jemand mal begleitet, der auch ein Jahr keine körperliche Nähe mehr hatte zu seiner Frau. Es waren dann noch andere Themen dort drin und hat sich dann schlussendlich haben sie sich auch getrennt, also die Ehe aufgelöst. Aber wenn es jetzt Leute hier gibt, die zuhören und die sagen, oh, ertappt. Schon länger nicht mehr. Nicht nur keinen Sex gehabt, sondern auch einfach körperlich zusammen, körperlichen Kontakt. So. Was empfiehlst du diesen Leuten? Weil da gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, aber irgendwie fällt es mir schwierig, ich habe vielleicht zu viel Stress, ist schwierig für mich mich zu öffnen. Was empfiehlst du da? Wie gehst du da vor?
Also erstmal finde ich es super wichtig, dass wir uns beginnen, genau damit zu zeigen. Ja, also, dass wir das Gespräch simpel auf die Ebene bringen und sagen, hey, pass auf, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich dich das letzte Mal berührt habe. Und ich merke, dass mir das fehlt und dass ich Lust darauf hätte, das wieder mehr in unser Leben zu bringen. Wie geht's dir damit? So, auf der Ebene würde ich das Gespräch erstmal führen. So. Und was dann passiert, ist, dass wir uns vor Augen führen müssen, dass wir alle so krass sexuell konditioniert sind. Also wir haben alle sofort Bilder in unserem Kopf. Ja, wenn ich, allein schon, wenn ich darüber rede, von so, hey, lasst uns Konfliktlösung auch auf die Körperebene holen, springt wahrscheinlich in den allermeisten Köpfen total skurrile Bilder an. Was meint sie jetzt damit? Und der Tatsache müssen wir uns bewusst sein, dass wir alle eine wirklich sehr ungünstige sexuelle Konditionierung haben. So springen sofort irgendwelche Bravo YouPorn Mashup-Bilder in unseren Köpfen an. Ja, wenn wir an Sex denken, wenn wir an körperliche Begegnung denken. Und das muss aufgeweicht werden. Ja, das muss aufgeweicht werden. Und wir dürfen Sexualität wieder als etwas Unschuldiges betrachten und als etwas sehen, wo es vielmehr darum geht, auf einer körperlichen Ebene freudvoll, spielerisch, genussvoll miteinander zu sein, ohne diesen Leistungs- und Performance-Druck spüren zu müssen. Weil es ist de facto etwas, wonach sich jeder Körper sehnt, nach Nähe und nach Kontakt. Und da dürfen wir uns wieder rein entspannen. Und ein super, super wichtiger Faktor für beide Geschlechter ist tatsächlich, dass wir dieses Zielorgasmus rausnehmen. Das heißt,
Ich
das
glaube, es
ist,
ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, diesen Leistungsdruck, den nehme ich auch immer
ja.
wieder bei Menschen, mit denen ich arbeite, wahr, wenn
Ja.
das ein Thema ist. Ja, ist
Das
lustig.
ist bei uns allen so.
Klar, ja.
Das ist bei uns allen so, die sich jetzt nicht schon irgendwie tantramäßig irgendwie fortgebildet haben, aber das springt bei uns allen an. Bei Männern wie bei Frauen. Und nochmal für den Konrad und für mich und auch bei den Paaren, die ich bisher begleiten durfte, nimmt es so viel raus, so viel Druck raus, so viel Stress raus, wenn wir dieses Ziel Orgasmus streichen. Nochmal nicht, dass das nicht passieren darf, aber halt eben nicht mehr muss. Er hat es uns zumindest ermöglicht, dass wir den Fokus im Kontakt wieder auf die Begegnung setzen konnten. Und das war eine total heilsame Medizin. vor allem für, also für mich, aber schon auch für Konrad. So. Das heißt, dass wir wirklich, also das ist ja das, was ganz häufig passiert, ne? So jedes Paar hat ja dann auch irgendwie so seine Abläufe. Wenn er Sex will, kommt er auf eine spezielle Art und Weise auf sie zu und macht einen speziellen Ablauf von Sequenzen und sie weiß sofort so, okay, ich weiß ganz genau, worauf er hinaus möchte. So. Und dann springt aber sofort schon wieder ihr und kommt so, ich habe überhaupt keinen Bock und meine Beine sind auch nicht rasiert und ich bin überhaupt total müde und morgen ist die Deadline und lass mich in Ruhe. So, ja. Und dadurch, das entgeht mir aber potenziell, dass dieser eine Kuss auf den Hals in dem Moment ja vielleicht sogar auch noch schön sein könnte. Und
Ja,
das ist so
genau.
schade. Und das ist so schade, weil es ist vollkommen okay, wenn es nur bei diesem Kuss auf dem Hals bleibt. Aber wenn wir es schaffen, den miteinander wirklich zu genießen, ist so viel gewonnen. So. Und dann darf daraus mehr entstehen, muss aber nicht. Und das ist ein super wichtiges Tool. Also aus diesem Achieving, aus diesem, ich muss in etwas, auf etwas hinarbeiten, es muss in etwas münden, das nimmt super viel Druck raus für beide.
Ja, mega nice, Nina. Finde ich auch geile Tipp hier. Wie wichtig findest du, dass es auch einen guten Ausgleich zwischen den Polaritäten gibt, zwischen dem Femininen und den Maskulinen, also diese beiden Qualitäten, die wir uns haben, dass da auch eine richtig gute Anziehung entsteht? Bist du da drin? Beschäftigst du dich damit? Ist das auch Thema?
Ja, total. Das finde ich total, also mega zentral. Ja, dass wir uns einfach vor Augen führen müssen, dass wir natürlich, also ich bin ja ein großer Fan von der Gender-Debatte, aber ich finde, es passiert was sehr Gefährliches, nämlich dass dadurch also der Eindruck entsteht, dass wir gleich sein müssen. Und das sind wir de facto nicht, sondern es gibt, genau wie du sagst, es gibt weibliche Polaritäten und es gibt männliche Polaritäten, ohne jetzt das zwangsläufig den Geschlechtern zuordnen zu müssen. So, der Konrad hat zum Beispiel super viele weibliche Attribute, ist zum Beispiel viel geduldiger als ich. Ja, so. Und ich habe ganz viele männliche Attribute und beides ist gut. Ja. Und da dürfen wir es wirklich als Paar lernen, dass wir uns darin ergänzen dürfen und dass es nicht darum geht, dass wir gleich sein müssen. Also, dass ich den Anspruch haben muss, dass Konrad jetzt mehr so mehr muss wie ich, dass er die Dinge mehr auf eine Art und Weise lösen muss wie ich, sondern dass er in seiner Polarität mich eigentlich perfekt ergänzt. Und das ist ein totaler Gewinn, wenn wir das schaffen, nicht irgendwie in einen Konkurrenzkampf miteinander zu gehen oder uns besser finden, also das eine besser finden als das andere, den Anspruch stellen von so, du müsstest dich mehr so entwickeln, wie ich es bin, sondern beginnen, die Verschiedenartigkeit, die wir sind, zu nutzen, um uns zu ergänzen. Wenn wir das als Paar schaffen, ist das eine Mega-Bereicherung für alle.
Ja, dass auch diese Anziehung da ist zwischen den Polaritäten auch. Also
Ja.
ist eine ganze Wissenschaft auch wieder für sich,
Voll,
aber
ja.
ja, mich jetzt interessiert, ob dir das so bewusst ist und ob ihr auch damit arbeitet und
Ja,
diese
voll.
Polaritäten, diese Gegensätze von Feminin und Maskulin, die wir beide in uns haben und unterschiedlich natürlich auch ausgeprägt sind, ob ihr das auch auf dem Schirm habt.
Ja, auf
Genau.
jeden Fall finde ich super, super wichtig.
Was ich noch interessant finde, ist, oder was ich als wichtig erachte, ist, dass man sich auch immer wieder mal trennt. Also Männerurlaub oder man geht mal ein
Voll.
Wochenende weg oder also, dass man nicht immer 365 Tage im gleichen Bett schläft. Ich
Absolut.
merke das immer, wenn ich mal weg bin für ein Wochenende oder auch für eine Woche im Urlaub oder 10 Tage Vipassana Retreat, wo auch immer, einfach ohne Julia, ohne meine Frau. Dann auf einmal merke ich so, oh, jetzt habe ich so also richtig Durst nach ihr. Also es ist dann ganz, ganz
Ja.
stark. Also nicht, dass das sonst nicht so wäre, aber es wird einfach noch mal intensiver und präsenter, diese Anziehungskraft. Und dann kommt
Absolut.
man wieder zurück und dann bam, ja.
Ja.
Das finde ich auch wichtig, weil es gibt ja auch dort so Pärchen, die sagen, oh, wir müssen jetzt alles zusammen machen. Ja, ich will nicht, dass du jetzt alleine in den Urlaub gehst oder. Es gibt ja auch. Und das finde ich sehr gefährlich, ja.
Absolut ist auch einer meiner Fehler, die ich sage, Einheitsbrei. Ja, dass wir so dieses Gefühl haben von, wir müssen jetzt irgendwie alles zusammen machen. Auch selbst wenn wir zusammen in Urlaub gehen, 24/7, jeden Ausflug gemeinsam machen, die zusammen an den Strand gehen. Ich finde es super wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, dass Anziehung auch Distanz erfordert. Und dass genau das passieren darf, so dass wir als Paar nicht alles zusammen machen müssen, auch wenn wir Kinder haben, sondern dass es super wichtig ist, dass jeder auch seinen Space hat und er selbst beziehungsweise sie selbst auch bleiben kann und sogar muss, dass das auf Paarebene auch weiterhin wirklich gut funktionieren kann.
Ja. Lass uns gerne noch den Anfang noch mal zum Schluss reinnehmen, weil wir haben ja über diese häufigsten Konfliktpunkte noch gesprochen und da in deinem Buch steht ja auch drin, dass eine dieser Punkte diese Erziehung ist. Und
Ja.
darauf hast du dich ja auch spezialisiert, weil eine Liebesbeziehung ohne Kinder und eine Liebesbeziehung mit Kindern ist natürlich ein bisschen komplexer. Also die Beziehung mit Kindern, weil einfach mehr Menschen in diesem System drin sind, wird
Ja.
dadurch komplexer, klar. Und da sagst du, ist die Erziehung so ein Konfliktpunkt? Hast du da noch weitere Konfliktpunkte, die man vor Augen haben sollte?
Ja, also auch das habe ich in meiner Studie erfasst. Was sind so die häufigsten Konfliktpunkte zwischen Elternpaaren? Also Erziehung ist Top 1, dann ist ein ganz großes weiteres Thema nach wie vor Haushalt. Also dieses ganze Thema, wie teilen wir unseren geteilten Wohnraum? Mental Load, super häufiges Konfliktthema, vor allem seitens der Frauen. Also
Was
so diese
hast du gesagt, mehr?
Mental Load, also so
Was ist das?
diese unsichtbare Last, die vor allem auf den Frauen halt meistens noch liegt. Also diese vielen unsichtbaren Aufgaben, To-Dos, die man als Mama ständig irgendwie auf dem Schirm hat. Und da gibt es so eine starke Disbalance zwischen Mann und Frau häufig. Ja, also ist ganz genau so, okay, oh, heute ist irgendwie Frühstück mit Bringstag, mein Kind muss heute einen besonderen Aufstrich mit in die Schule mitbringen und dann ist übermorgen der Kindergeburtstag, wir brauchen noch ein Geschenk und die nächste U-Untersuchung steht an. Und für den Sommerurlaub, sie kriegt immer eine Sonnenallergie, deswegen müssen wir auf jeden Fall an das Vitamin C denken, damit sie. Also diese vielen, vielen, vielen kleinen, unsichtbaren To-Dos, die sich aus der Care-Arbeit herausgeben, da gibt es häufig eine große Disbalance zwischen Mann und Frau, was ein super häufiger Konfliktpunkt zwischen Elternpaaren ist.
Dass der Mann das nicht sieht, ne? Also, dass der Mann einfach in seinem Film, also wenn jetzt, sagen wir jetzt, wenn die Rollenverteilung so ist, dass der Mann arbeitet und die Frau arbeitet, aber zu Hause für die
Ja.
Kinder schaut, dass es dann nicht gesehen wird vom Mann. Meinst du das, ja?
Ja, genau, beziehungsweise, dass das A nicht gesehen wird, also aka nicht wertgeschätzt wird. Was leistest du da alles? Was bedeutet das für einen Urlaub zu packen? Er findet halt so, ja, wir brauchen heute Badehose und so weiter. Ja, so. Und für sie steckt da halt meistens so viel mehr Effort da dahinter. Und es geht gar nicht da darum, dass es jetzt zwangsläufig darum gehen muss, dass er diese Qualität mit übernimmt, was schön ist, wenn man sich auch wirklich aufteilt, ja, sondern vielmehr darum geht, zu würdigen, was das bedeutet, zu packen für einen Sommerurlaub zum Beispiel. Ja.
Okay, ja, sehe ich, ja.
Also es geht viel um das Thema Wertschätzung bei ihr und bei ihm meistens um den Schmerz, dass aber nicht gewürdigt wird, dass er ja gerne etwas machen möchte und dass er so dieses Gefühl hat von so, okay, also ne, auf der Seite geht es darum, dass wir den Jungs auch wirklich die Möglichkeit geben müssen, es auf ihre Art und Weise zu machen. Ja, und sie dann auch, es hat nichts mit auflaufen lassen zu tun. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als sie ein paar Mal zum Conor gesagt hat, wenn wir diese Wochenendtrips in die Schweiz machen, wir haben ja auch so ein Bergdomizil, so dann konnten sie sich ganz so, ja, ich mache das mit dem Packen und so weiter. Und dann auch wirklich mal zu sagen, okay, mach du das mal, Konrad. Und dann einfach mal so diese Tatsache und sagen, ja, dann sind wir da oben auf dem Berg. Und haben aber das Nachtlicht vergessen. Ja,
Ja,
so
genau.
dann ist es jetzt aber auch die, also da dann auch also konsequent zu bleiben und zu sagen, so, ja, das ist jetzt dein Problem. Löse es. Ja, finde einen Umgang damit, dass wir dieses wichtige Utensil, damit unser Kind gut einschlafen kann, ist in this case none of my business. Also da dann auch draußen zu bleiben und ohne Groll und Vorwurf gegenüber ihm, sondern zu sagen, so, okay, jetzt find da auch eine Lösung dafür. Und ich vertraue darauf, dass du das jetzt irgendwie hinkriegst. So, das ist meistens das, was wir aus der weiblichen Perspektive dann auch dazu beitragen dürfen, dass sich dieses Problem auch erübrigt. Ja? So, also von seiner Seite die Wertschätzung und von der anderen Seite, von der weiblichen Seite, so dieses Ding zu sagen, so, ja, mach. Ja, und scheiter auch gerne damit und find du dann aber auch die Lösungen dafür. So.
Machen lassen, einfach auch mal machen lassen,
Ja,
dann
aus
reinmachen
Fehlern,
lassen.
ja, voll aus, also nicht aus
Nein.
einer, ich lasse dich jetzt böswillig gegen die Wand fahren
Klar.
Situation,
Aber wenn du etwas nicht auf
sondern
dem Schirm hast, dann ja, läufst du halt gegen die Wand, klar.
ja, aber auch wirklich so dieses, also es dann die Kontrolle dann auch wirklich abzugeben als Frau. Ja, und dann wirklich sagen so, okay, du packst, ich klick mich dann auch wirklich aus, aber dann auch wirklich konsequent, ja, im Sinne von so, ja, doof, jetzt ist das Nachtlicht vergessen, finde eine Lösung dafür, so, ohne Groll und ohne Frust, war ja mal wieder klar und von, ich habe doch gesagt, du kriegst das nicht hin, weil dann ist nichts gewonnen,
Ja,
so.
wichtig, wichtig, ja, sehe
Ja.
ich.
Ja, was haben wir noch? Finanzen, ganz, ganz großes Thema. Ja, deswegen, weil wir halt häufig durch Kinder in so klassische Rollenklischees reinrutschen. Er geht arbeiten, sie kümmert sich ums Kind, schafft häufig eine Disbalance, was total gut funktionieren kann, aber halt eben lange nicht muss. So ein großer Streitpunkt. Schwiegereltern, mega Streitpunkt. Er geht ganz häufig darum mit, wie viel lassen wir uns beeinflussen? Wie viel Zeit verbringen wir mit diesen Menschen? Wie viel Raum dürfen diese Menschen in unserem Leben haben? Also Riesenkonfliktthema zwischen Elternpaaren.
Ja, glaube ich, weil es
Da.
ist, aber das ist ja für die Kinder oder für die Entwicklung der Kinder ist es ja big. Es ist schon ein großes Element. Also wenn ich mir jetzt
Ja.
überlege, wenn, nur ein Beispiel, wenn Elternpaar, sagen wir die Mutter oder also die Großeltern, die wohnen in der Nähe und jetzt schauen die zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche, wenn die beide arbeiten zum Beispiel für das Kind. Das hat ja
Ja.
einen riesigen Impact auf die Entwicklung des Kindes, ja. Kann ich mir schon
Voll.
vorstellen, dass das ein großer Konfliktpunkt ist, klar.
Ja, absolut. Und ganz häufig, also das Hauptproblem, dass wir ja dann auch in so einer Doppelrolle sind. Weißt du, also ich bin ja dann nicht mehr, ich bin ja dann Mutter, ich bin Partnerin, aber ich bin ja auch noch Kind. Wenn es jetzt, also, ne, und das macht so eine, macht das so besonders lodrig, ja, weil ich so eine krasse Rollendiffusion habe. Will ich jetzt die perfekte Tochter sein, weil ich es meiner Mutter recht machen möchte und sie auf gar keinen Fall verletzen möchte? Oder erlaube ich es mir, in der Partnerin-Rolle zu sein und für das einzutreten, was aber meinem Mann wichtig ist und da Standing zu beziehen und damit potenziell meiner Mutter auf den Latz, also auf den Latz zu treten? Ja, so, also das macht es meistens so tricky, dass wir so viele unterschiedliche Rollen inne haben in solchen Situationen.
Und das ist wichtig, dass
Ja.
du weißt, wer du bist und wer du sein willst und deine Werte auch wieder kennst. Also, das ist ja ganz, ganz
Ja,
wichtig, dass du weißt, okay, was hat
ja,
Priorität. Ja.
ja, ja. Was haben wir noch? Freie Zeit. Witzigerweise streiten sich Paare ganz häufig darum, wann sie arbeiten dürfen. Also, es kommt wirklich häufig vor, dass da wirklich so dieses Ding ist von, wer hat wann Zeiten für sich, sei es auch nur in Anführungsstrichen, um zu arbeiten. Ist auch noch ein großes Thema. Sexualität hatten wir schon. Und das waren, glaube, hatten wir schon sieben, oder? Sind die
Die
sieben häufigsten hatte ich.
Erziehung als wichtigster Punkt, dann
Genau, hatten wir Haushalt,
Haushalt,
Mental Load,
Schwiegereltern hatten wir,
Schwiegereltern, freie Zeit,
Finanzen,
Finanzen, Sex, ja,
also
sieben. Ja.
wichtigsten Punkte haben wir. Ja, geil, sehr nice. Gibt es denn sonst gerade noch etwas, was du jetzt noch teilen möchtest mit allen Leuten, die zuhören? Wir haben viel darüber gesprochen, was wir auf dem Bildschirm haben müssen, dass es nicht untergeht, wenn wir in einer glücklichen Beziehung sein wollen, vor allem mit Kindern, weil das dann noch ein bisschen komplexer wird. Gibt es denn noch etwas, was du jetzt gerade so mit uns teilen möchtest, was dir im Sinn kommt?
Ja, ich voll gerne nochmal den Bogen geschlossen mit dem, worüber wir auch am Anfang geschlossen haben, weil ich das wirklich das Allerwichtigste finde, dass wir uns das wirklich vor Augen führen müssen, an dieser Stelle bewusst müssen, ich sage selten, aber hier bewusst, dass es so stinknormal ist, dass wenn wir langfristige Beziehungen führen, Familie leben, dass wir an Reibungsmomente miteinander kommen und dass das kein Ausdruck von Scheitern oder Versagen ist oder darüber, dass keine Liebe da ist oder dass der Typ an deiner Seite nicht gut genug ist, sondern dass es einfach nur stinknormal ist, dass wir aneinander rasseln. Und wenn wir das Ganze ins richtige Licht rücken, das eigentlich eine total schöne Gelegenheit ist, einander besser kennenzulernen, uns selbst besser kennenzulernen und ein voll schöner Sprungturm sein kann in die Leichtigkeit und in die Verbindung, nach der es uns ja irgendwie alle am Ende sehnt.
Das ist gut, das nur nochmal erwähnt zu haben, weil ich das auch immer wieder erlebe, dass Leute dann denken, oh shit, jetzt ich krieg es irgendwie nicht auf die Reihe, weil es gibt immer wieder mal so Reibereien. Ja, das ist eine Entwicklung. Du sagst, es gibt Wärme
Ja.
und Wärme ist Energie und die können wir nutzen, um uns zu entwickeln. Das ist natürlich immer die Frage, was für Streits das auch sind. Also,
Absolut.
und wie ich eben da drauf schaue und wie ich in solchen Konfliktsituationen umgehe. Das ist ja das,
Ja.
was du so nochmal klar verdeutlichen möchtest. Sehe ich, ja. Richtig,
Ja.
richtig. Ja, geil. Nina, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war eine wertvolle Episode. Und für all die Leute, die jetzt mehr wissen wollen, wo können die dich am besten finden? Dein neues Buch kommt raus. Das werde ich unten verlinken im März. Also jetzt dann gerade. Gibt es sonst noch Stellen, wo man dich gut finden kann? Was ist so
Ja.
deine Hauptplattform? Stelle, ja, mit Stelle meine ich also Plattformen.
Voll
Instagram.
gerne auf Instagram, genau, @nina.familienpsychologie. Website ist auch ein guter Ort, um reinzuschnuckeln, um einfach nochmal ein bisschen zu gucken, wie arbeiten wir, was machen wir. Und natürlich das Buch. Vielen Dank, dass du es unten in die Shownotes reinpackst.
Yes, ja, packe ich auf jeden Fall unten in die Shownotes. Ja, geil, danke Nina. Vielen, vielen herzlichen Dank und weiterhin alles Gute und wer weiß, du vielleicht in 2 Jahren wieder, dann mit einem dritten Buch, oder? Oder ist das ein zweites Buch, oder?
Das ist das zweite, ja, genau. Ja, und auch vielen Dank an dich, Patrick. Ich finde das so schön, dass du, ja, dass du mir hier auch den Raum gegeben hast, darüber zu sprechen, obwohl du ja selber noch kein Papa bist und weißt es einfach total zu schätzen, was du hier für eine, ja, was du hier einfach auch für eine Arbeit leistest und so viele wichtige Themen anschaust und besprichst. Vielen, vielen Dank für dein Sein und Schaffen.
Vielen Dank für die Blumen. Ihn hätte nämlich gerne so mit und sind hier angekommen. Alles
Gut.
Gute und wir sind verbunden. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann freuen wir uns über ein positives Feedback. Du kannst den Podcast auf Spotify oder iTunes, überall da, wo du hörst, ganz leicht bewerten. Und du kannst uns auch unterstützen, indem du unsere Episode und den Podcast teilst, indem du einfach auf den Teilen-Button klickst und so deine Liebsten auf uns aufmerksam machst. Ich und mein Team bedanken uns ganz herzlich bei dir und wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass du hier mit dabei bist. Bis dann, mach's gut, dein Patrick. Bye bye.